Guten Morgen in die Brunch-Gottesdienste. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen können in unserer Predigtreihe. Wir befinden uns gerade im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus. Und die Predigtreihe hat den Titel Die Entdeckung eines Gottes. Wir haben letzte Woche angefangen mit Kapitel 1. Falls du die Predigt noch nicht hören konntest, dann kannst du die einfach auf unserer Webseite nachhören. Heute machen wir weiter mit Kapitel 2 und wir lesen direkt zu Anfang von einem kleinen Jungen, der geboren wurde. Von einem kleinen Jungen aus dem Stamm Levi, einem Stamm der Hebräer. Und wenn wir diese erste Zeile lesen, dann müssen wir sofort an das denken, was letzte Woche passiert ist. Letzte Woche im Kapitel 1 haben wir gesehen, wie Israel, das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei ist, den Sklavendienst leisten muss. Und der Pharao bekommt so eine Angst aufgrund des Volkes, das Volk, das immer größer wird, dass er den Befehl erteilt am Ende von Kapitel 1, in den letzten zwei Versen sagt, alle Jungen, die geboren werden, sollen getötet werden. Und unser Kapitel beginnt mit diesem kleinen Jungen, der auf die Welt kommt. Und eigentlich ist von Anfang an schon klar, dieser Junge wird nicht lange leben. Über sein Leben von Anfang an schwebt so diese dunkle Wolke der Bedrohnis. Das Leben ist eigentlich vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Aber was dann passiert in den nächsten Versen, ist so gefühlt ein Aufstieg von einem Held. Anstatt dass der Junge stirbt, steigt er empor zu einem der wichtigsten Männer im Land. Vom Sklavenjunge, der eigentlich hätte sterben sollen, wird er der Enkel des mächtigsten Mannes in Ägypten. Und das passiert vor allem, weil mutige Frauen die Initiative ergreifen und sich diesem Kind annehmen. Das beginnt schon mit der Mutter. Die Mutter entscheidet sich, den Jungen nicht wegzugeben. Sie versteckt ihn so lange wie möglich. Und dann kommt die Schwester. Die Schwester begleitet den kleinen Jungen, wie er in den Korb gelegt wurde und in dem Nil davon schippert. Gefunden von der Tochter des Pharaos, entscheidet diese Tochter des Pharaos sich, den Jungen aufzunehmen. Ihr ist ganz klar, was für ein Kind sie da eigentlich vor sich hat. Sie weiß, das ist einer der Hebräer. Und die Tochter des Mannes, der entschieden hat, alle Jungen, die geboren werden, zu töten, ist die Person, die den kleinen Jungen letztlich rettet. Wie hätte man sich ehrlich gesagt diese Rettung besser vorstellen können? Ein paar Verse vorher war noch diese Bedrohung. Der Junge wird eigentlich sterben. Und jetzt? Jetzt schaut er einer Kindheit entgegen am Palast des Pharaos mit vermutlich der besten Ausbildung der damaligen Zeit, der besten Kleidung, dem wohl leckersten Essen und einem extrem hohen Status. Er ist kein Sklave, er ist der Enkel des Pharaos. Und mit diesem kometenhaften Aufstieg fragt man sich irgendwie, das ist immer noch ein Hebräer, wird dieser Junge etwa Israel retten? Wird dieser Held eingreifen? Wird er aktiv werden? Ab Vers 11 finden wir dann diesen Zeitsprung. Mose ist jetzt kein kleiner Junge mehr, sondern ein erwachsener Mann. Und dieser kleine Junge, der von der Tochter des Pharaos den Namen bekommen hat, Mose, verlässt jetzt den Palast und er geht hinaus. Er geht hinaus und sieht die Hebräer, das Sklavenvolk, wie es am Arbeiten ist, wie es den Sklavendienst, den harten Dienst leisten muss. Und er sieht noch mehr, er sieht, wie ein Ägypter, eigentlich einer von seinen Leuten, ein Hebräer schlägt, auch irgendwie einer von seinen Leuten. Und das lässt Mose nicht kalt. Mose sieht dieses Unrecht und jetzt kommt dieser Held wirklich erst auf die Szene. Er wird aktiv, denn er sieht das Unrecht und er kann nicht passiv bleiben. Er muss aktiv werden. Er nimmt diese unrechte Situation selbst in die Hand. Ja, er setzt sogar sein Leben aufs Spiel und beendet das Leben des Ägypters. Er schaut nach links, er schaut nach rechts und er bringt den Ägypter um. Irgendwie scheint es in diesem Moment so, als ob der Held, der eigentlich am Anfang fast gestorben wäre, der diesen kometenhaften Aufstieg hatte, als wenn er jetzt wirklich anfangen würde, das Volk zu befreien, von dem er vielleicht irgendwie das Gefühl hat, dahin gehöre ich eigentlich, Das ist eigentlich mein Platz. Ich bin eigentlich einer von denen. Aber es kommt irgendwie alles ganz anders. Dieser Held wird nicht erfolgreich sein, sondern erstmal katastrophal scheitern. Am nächsten Tag begegnet er nämlich anderen Hebräern, die von dem Mord, den er begangen hat, erfahren haben. Und ihm vorwerfen, was sollte das? Bist du etwa unser Richter, unser Aufseher? Haben wir dich über uns gesetzt? Hast du etwas zu sagen hier? Ganz im Sinne von, wir wollen nicht, dass du uns irgendwas zu sagen hast. Von der einen Seite wird er abgelehnt. Die Hebräer, die er eigentlich vielleicht retten wollte, so scheint es zumindest, wollen ihn nicht. Aber es wird noch schlimmer. Denn jetzt sind nicht nur die Hebräer gegen ihn, sondern wie der nächste Vers deutlich macht, hat der Pharao Wind davon bekommen. Und jetzt ist der Pharao auch gegen ihn. Die Hebräer wollen ihn nicht, die Ägypter wollen ihn nicht, sie wollen ihm sogar an den Kragen. Und dieser Held, der eigentlich kurz davor stand, aktiv zu werden und wirklich das Volk zu befreien, der scheitert. Er muss fliehen. Er flüchtet in ein Land fern von Ägypten. Ein Land, wo er nicht mehr der kleine Junge ist, auch nicht der Held und erst recht nicht der Enkel des mächtigsten Mannes im Lande. Der Held ist gescheitert, weil so kometenhaft der Anstieg auch war, genauso steil ist auch der Fall, den er erlebt. Und an der Stelle fragen wir uns als Leser, wo ist denn jetzt dieser Held und was bitte passiert mit dem Volk? Es sah so aus, als würde dieser Mose eingreifen. Aber irgendwie scheint das gerade sehr, sehr fern zu sein. Mose ist ein Mann, der die Sache in diesem Moment selbst in die Hand nehmen wollte. Selbst aktiv werden. Vielleicht auch irgendwie die Kontrolle über die Situation gewinnen. Er war ja auch ein mächtiger Mann. Vielleicht wollte er auch seine Macht da ausspielen und seinem Volk, wo er irgendwie so ein Gespür hatte, wozu er eigentlich gehört, befreien. Ich habe mir ganz ehrlich die Frage gestellt, ob wir selbst nicht doch auch oft so sind wie Mose. Ich glaube nicht, dass wir in dem gleichen Kontext unterwegs sind wie er. Aber diese Dimension von, ich nehme die Sache mal lieber selbst in die Hand. Ich regel das mal lieber selber. Auf eigene Faust schreite ich voran. Ich glaube, das ist was wir kennen. An der Stelle ist ja auch noch spannend, dass Mose ja eigentlich aufgrund des Unrechts handelt. Und das macht ihn ja auch irgendwie ehrenhaft. Er kann nicht einfach wegschauen. Er leidet vielleicht sogar mit und er will etwas tun, er will etwas verändern. Aber das Ding ist irgendwie, dass die Art und Weise, wie er eingreift, alles andere als ehrenhaft ist. Der Text selbst, der deutet das schon an. Mit diesem Mose schaute sich um. Er wollte keinen sehen, der ihn beobachtet. Er wollte es im Heimlichen vollziehen. Spannend ist an dieser Stelle, dass von Gott jede Spur fehlt. Dieses Kind, dieser kleine Junge, der zum Enkel des mächtigsten Mannes wurde, er steht im Zentrum. Sein Name ist der einzige Name, der auftaucht in diesem Text. Selbst seine Schwester wird nicht beim Namen genannt, obwohl sie später noch sehr wichtig werden wird. Mose steht im Zentrum. Aber Gott kommt nicht vor. Und ich glaube, genau da sind wir doch manchmal sehr ähnlich wie Mose, oder nicht? Dass ich von mir denke, diese Situation vor mir, ich muss jetzt aktiv werden, das kann so nicht bleiben und ich mache jetzt einfach mal, ich schreite jetzt einfach mal ein. Und ich werde aktiv an der Stelle, vor allem vielleicht auch auf eine Art und Weise, wo Gott selbst scheinbar gar nicht vorhanden ist, wo Gott selbst scheinbar gar nicht da ist. Wir können die Frage aber auch andersrum stellen, anstatt zu fragen, wo ist Mose hier aktiv, wo Gott nicht ist? Oder wo bin ich aktiv und versuche zu handeln, wo Gott eigentlich gar nicht ist? Können wir uns auch fragen, wo ist Gott aktiv in meinem Leben? Wo zeigt er sich? Wo handelt er? Eine gute Freundin von mir, Becca, die hat mir immer diese Frage gestellt. Hey Alex, wo siehst du gerade Gott am Handeln in deinem Leben? Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, diese Frage hat mich die größte Zeit am Anfang immer unter Druck gesetzt, weil es so war, Gott am Handeln in meinem Leben? Hey, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Ich weiß nicht, wo und ob überhaupt. Und vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal im Gottesdienst und stellst dir die Frage und denkst so, Gott aktiv? Selbst wenn es Gott gäbe, als wäre der Schöpfer des Universums an meinem kleinen Leben interessiert, an den kleinen Problemen, die ich im Alltag habe. Das ist doch fern. Genauso wie in diesem Textabschnitt denkst du vielleicht, so wie ich oft, Gott aktiv in meinem Leben? Keine Spur. Aber wenn wir ans Ende unseres Textes gucken, beziehungsweise ans Ende des Kapitels, den Vers 24 und 25, ich lese ihn euch mal vor. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. In dieser Stelle wird klar, Gott hörte, Gott erinnerte sich an den Bund, Gott sah und Gott kümmerte sich. In dem ersten Textteil wirkt es noch, als wäre Gott nicht anwesend. Aber am Ende des Textes wird ganz deutlich, mit was für einem Gott wir es hier zu tun haben. Einem Gott, der eingreifen will, der aktiv werden will und der, wie es wir im Buch Exodus noch sehen werden, auch tun wird. Ich glaube, an dieser Stelle entdecken wir zum ersten Mal, mit was für einem Gott wir es im Buch Exodus zu tun haben. Zum ersten Mal wird es sehr konkret, was dieser Gott tun wird. Und ich glaube, in diesem Vertrauen müssen wir nicht irgendwie verzweifelt versuchen, irgendwie aktiv zu werden, so wie Mose, und einfach mal was machen auf eigene Faust, sondern in diesem Vertrauen dürfen wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der aktiv sein will, der handeln will. In dem großen Ganzen, so wie in der großen Geschichte des Exodus, aber auch in den kleinen Dingen im Leben. In deinem und ja auch in meinem Leben will er aktiv sein und eingreifen. Und ich glaube, deswegen ist diese Frage, die Becker mir immer gestellt hat, hey Alex, wo ist Gott in deinem Leben gerade aktiv? Eigentlich keine Frage, die Druck aufbauen sollte. Sondern wie ich auch ein bisschen schmerzhaft über eine gewisse Zeit lernen durfte, ist es eine Frage, die mich vor allem sensibel machen darf. Eine Frage, die mich sensibel macht auf diesen Gott, der aktiv ist, der eingreifen will, der die Kontrolle hat, sodass ich nicht irgendwie krampfhaft versuchen muss, alles in der Hand zu haben. Ich will euch zum Ende diese eine Ermutigung noch mitgeben, gerade für die Runden, in denen ihr sitzt, aber auch für uns als Kirche. Ich glaube, dass diese Frage, wo ist Gott gerade aktiv in deinem Leben, vor allem eine Frage ist, die vor allem mein Gegenüber mir beantworten kann. Vielleicht braucht es gerade ein Gegenüber, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft wie der Mosaikkirche, dass wir lernen zu sehen, zu erkennen, wo Gott in unserem eigenen Leben aktiv ist. Vielleicht braucht es dafür den Zuspruch von außen. Und mit dieser Ermutigung will ich euch in die Gespräche schicken und hoffe, dass ihr vor Ort noch einen guten Austausch habt. Amen.